Deutschlandfunk, Querköpfe.
Angst vor Islamisierung. Islamisierung des Abendlandes. Islamisierung des. Ich lebe mein ganzes Leben schon in Deutschland. Noch nicht einen Deutschen islamisiert. Deutsche wollen Argumente hören. Du kannst nicht einfach einen Deutschen islamisieren. Kannst nicht hingehen, ah, hallo Karl-Heinz, guten Tag. Werden Sie doch Moslem. Ja, warum denn? Keine Ahnung, Bruder, du kommst ja hin. Komm! Wir haben selber keine Ahnung. Wir wissen selber nicht, warum wir Moslems sind. Ich will auch keine Deutschen islamisieren. Ich habe gar keinen Bock, Deutsche zu islamisieren. Wirklich null Bock darauf. Weil ich finde, die schlimmste Kombination, die es gibt, ist Deutsch und Moslem. Fast alle Konvertiten, die ich kenne, sind ein bisschen Psycho. Die übertreiben so richtig. Du kennst sie, sind seit 3 Tagen Moslem. Du kennst sie sein ganzes Leben lang. So, hey Achim, wie geht's dir? Ich heiß nicht mehr Achim. Ja, wie heißt du denn jetzt? Abdurrahim! Alter! Abdurrahim! Ich habe keinen Bock auf solche Leute, deswegen islamisiere ich keine Deutschen. Ich habe auch mit anderen Sachen zu tun, muss ich ehrlich sagen. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, den Deutschen ihre Jobs wegzunehmen.
Comedian Ben Neisser Lamrubal. Der Kleber der postmigrantischen Gesellschaft. Ein Porträt von Kolja Unger.
Deutsche sind die besten Arbeiter auf der ganzen Welt. Ich habe noch nie so fleißige und pünktliche Arbeiter gesehen. Also wenn es ein Marokkaner schafft, dir den Job wegzunehmen, du musst irgendwas falsch machen. Also es ist nicht so einfach. Deutsche sind echt übertrieben. Die sind pünktlich, fachgerecht. Du schaffst nicht einfach so einen Deutschen seinen Job wegzunehmen. Ich habe es mein Leben lang probiert. Echt? Ich bin morgens früh aufgewacht, 6 Uhr morgens. Ich so, heute nehme ich einem Deutschen seinen Job weg. Also habe ich mich an die Firma geschlichen, hinter den Büschen. Ich so, Manfred, dein Job ist weg. Ich komme rein, 6:15, ich komme in die Firma, 4 Deutsche sind schon seit 3 Stunden da. Die machen Frühstück. Also du schaffst nicht, einem Deutschen seinen Job wegzunehmen, nicht als Marokkaner. Mein Fazit, um einem Deutschen seinen Job wegzunehmen, brauchst du 4 Marokkaner. Wir müssen so Schichtwechsel machen. Du schaffst es nicht. Was ich in letzter Zeit sehr viel beobachte, ist nicht Islamisierung, sondern Entislamisierung. Gestern noch Moslem, heute Currywurst. Schweinefleisch in dein Gesicht. Ich bin auch nicht der beste Moslem auf der Welt. Ne? Ich bin so Moslem light. Ne? Ich kenne mehr Tupac-Texte als Koransuren. Astaghfirullah. Aber Schweinefleisch habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. War nicht notwendig so. Nie. Hey, wow.
Keine Macht den Schweinefressern. Ja. Zeig's ihnen.
Nein, ich habe kein Schweinefleisch gegessen. Auch wenn wir schlechte Moslems waren, Schweinefleisch haben wir nicht gegessen. Du hättest früher zu einem Moslem treffen können in der Spielothek. 3 Flaschen Bier, 2 Nutten dabei. Und du gibst ihm so ein Sandwich, so hier. Er so, Bruder, ist halal. Da, macht das noch einen Unterschied? Ja? Du bist schon Hölle plus Gästeliste.
Benaissa Lamrubal ist Mitte 40. Er hat einen sehr dichten und scharf konturierten schwarzen Bart und einen fesselnden und, wie sich herausstellt, wenn man sich mit seinen Beobachtungen beschäftigt, auch sehr präzisen Blick. Lamrubal gehört einer Generation von Comedians an, die in Deutschland aufgewachsen, deren Eltern aber aus muslimisch geprägten Ländern eingewandert sind. Sein Programm seziert die Eigenheiten ihrer Identitäten im Dazwischen. Zwischen der Welten der Gastarbeitereltern, die eigentlich nur kurz in Deutschland arbeiten und sich nicht wirklich auf die ganzen Eigenheiten des Deutschseins einlassen wollten, und der Welt der Deutschen, in deren Vorurteilekatalog der marokkanischstämmige Lamrubal im besten Fall noch als Türke durchgeht.
Ich habe mein ganzes Leben in der Türkei-Schublade verbracht. Mein ganzes Leben. So oft wurde ich für einen Türken gehalten, dass ich mich identifiziere mich mit Türkei. Ich bin in erster Linie Marokkaner, dann Türke und dann Deutscher. Echt? Ich liebe Türkei. Wenn du was gegen Türkei sagst, ich bin der Erste. Hast du was gegen Türken gesagt? Konuşmalan! Ich war immer in der Türkei-Schublade. Als Marokkaner landest du einfach in der Türkei-Schublade. Ist so. Schon in der Schule. Meine Klassenlehrerin, Benaysa, Murat ist auch aus der Türkei. Und ich so, ja, aber ich bin aus Marokko.
Und sie so, ja, so ein Unterschied ist das jetzt auch nicht, oder? Ihr sprecht doch beide hier dieses Muslimisch, genau. Der Murat spricht auch Muslimisch, du auch. Ja, sag mal was auf Muslimisch. Der Murat kann dich verstehen. Murat ist nämlich auch Muslimiker. Genau wie du. Nein. Ja, gut, kann man verwechseln. Aber nein, ihr könnt hier auch was lernen. Guck mal, in der Türkei wird Türkisch gesprochen. Und in Marokko, boah, es mäßigt. Für uns ist klar, für die Deutschen ist gerade Error. Was ist Mesicht? Ja, wir haben eine eigene Sprache. Genau. Aber wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir sprechen entweder Darija, Arabisch, so ein Remix von Arabisch, oder wir sprechen Temesicht. Aber wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Wenn du Deutsche triffst und sagst, ich bin Marokkaner, und die dich fragen, dann kennen sie doch sicherlich Französisch. Ja. Gut, das müsst ihr wirken lassen. Dann können sie sicherlich Französisch. Wisst ihr, was Frankreich in Nordafrika angestellt hat? Mit Marokko und Algerien? Und ey, das ist so, als ob du R. Kelly Opfer fragst. Können sie ein Lied von R. Kelly auswendig? So, I believe I can fly oder sowas? Hey, Marokko hat eine eigene Sprache, genau, Temesicht. Aber ich kann das verstehen, dass man das nicht so, dass man so durcheinander bringt. Kamen sehr viele Gastarbeiter, ne? Man kann es durcheinander bringen. Aber Türkei und Marokko kann man eigentlich nur verwechseln, wenn man eine 6 in Geografie hatte. Weil wie weit ist Marokko eigentlich von der Türkei entfernt? Luftlinie? 3500 Kilometer. Weit. Wisst ihr, wie weit Deutschland von der Türkei entfernt ist? 2000 Kilometer. Ihr seid eher Türken als wir. Ihr seid näher dran. Ihr seid viel näher dran. Und ihr habt Wörter mit Ö und Ü.
Binay Salamrubal wächst mit seinen 4 Geschwistern im Rheinland auf. Sein Vater arbeitet als Kesselreiniger bei Bayer Dormagen.
Schlimmster Job überhaupt. Das ist ein Job, auf den hast du als Deutscher sowieso keinen Bock gehabt. Einmal haben wir in der Schule durchgenommen, so Lebenslauf, und da musst du erklären, was deine Eltern machen. Und ich hatte keine Berufsbezeichnung für meinen Vater. Und wir waren am Frühstück, mein Vater und ich, wir haben so Teekanne, ganz klassisch marokkanische Teekanne. Ich so, Baba, was machst du eigentlich bei Bayer Dormagen? Der so, ich bin Kesselreiniger. Ich so, was ist das? Der so, siehst du diese Teekanne? Das ist Kessel, spring rein, mach sauber. Das war seine Definition von dem Job. Es ist ein Job, auf den hast du gar keinen Bock. Der kam in den 60er Jahren, um diesen Job zu machen. Mein Vater kam zusammen mit vielen anderen Türken und Marokkanern, die eigentlich auf Deutschland keinen Bock hatten, glaub mir. Die dachten, geht so 1-2 Jahre. Und dann gehen die zurück nach Marokko, in die Türkei. 1-2 Jahre arbeiten, dann habe ich genug Geld. Wisst ihr, was passiert ist? Die haben sogar Häuser gebaut. In Marokko, in Türkei, stehen jetzt so viele leere Häuser. Da wohnt kein Arsch drinnen. Ey, mein Vater kam nach Deutschland, wie gesagt, um diesen Job zu machen. Zusammen mit denen, die auch selber keinen Bock auf Deutschland hatten. Und mein Vater hat, das war nicht einfach. Also redet mal mit Gastarbeitern. Die werden euch erklären, boah, es ging nur um Arbeit. Es gab keine emotionale Bindung, Freundschaft oder irgendetwas. Es ging nur um Arbeit. Und mein Vater hat sehr viel Fremdenhass auch erlebt. Alle haben damals Fremdenhass erlebt. Die wussten noch nicht mal, was das ist. Es gab kein Woke und sowas. Gab kein politisch korrekt oder so. Boah, mein Vater hat so viele Diskriminierungen gehört. Oder was er am häufigsten gehört hat, war, ja, dann gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Mein Vaters Antwort war immer Hammer. Ja, gehe ich. Aber 5 Kinder bleiben hier.
Über sein Aufwachsen in den 80er und 90er in Neuss sagt Lamrubal,
irgendwie schön, ne? Viel auf Wiesen spielen draußen und sehr viel unterwegs sein. Und andererseits ist Neuss Weckhofen, wo ich groß geworden bin, auch so ein sehr viel untere Schicht und jetzt nicht nur Migranten, auch Deutsche, wo die Eltern Alkoholiker waren, sehr viele Leute, die in Berührung mit Drogen gekommen sind, aber alles in allem war es für mich eine schöne Kindheit, weil ja, man konnte so seine Kreativität ausleben, man war nicht so vor der Playstation und alles, sondern sich draußen getroffen und Weckhofen ist halt auch noch sehr grün, da wo ich herkomme.
Und hier und zu dieser Zeit beginnt es bereits, das Dazwischen. In der Vermittlung zwischen seinen Kindheitsfreunden und seinem Vater.
Ich bin groß geworden zwischen Orient und Okzident. Ich bin groß geworden zwischen Islam und Karneval. Alter, jetzt versuch mal klarzukommen. Ich habe einen besten Freund gehabt, der ist Christian. Christian und ich, wir haben sehr viele Sachen zusammen gemacht. Ganz normal, wie alle Kinder in Deutschland. Eines Tages wollten Christian und ich zelten gehen. Jetzt erklär mal deinen marokkanischen Vater. Zelten. Alter, viel Spaß. Baba. Christian und ich, wir wollen draußen schlafen. Du hast hier ein Bett. Und Fernseher. Und Heizung. Willst du draußen schlafen? Bist du Penner? Nein, Baba. Wir bauen draußen ein Haus. Aus Stoff. Das ist so ein Haus aus Stoff. Das heißt Zelt. Benaissa, wir kommen von Zelt. Ich hab dich nicht Deutschland gebracht, dass du zurück ins Zelt gehst.
Das Dazwischen liegt aber nicht nur in der Mitte von Outdoor-Erlebnis und Wellblech im marokkanischen Nador, wo Lamrobar als Kind jedes Jahr die gesamten Sommerferien mit seiner Familie verbringt. Es liegt vor allem auch in den Sprachen, mit denen er aufwächst. Deutsch, Arabisch und seine Muttersprache Tamazight. Eine nicht-arabische Sprache, die vor allem in Nordmarokko verbreitet ist und seit der Verfassungsreform von 2011 auch als offizielle Landessprache gilt. Lamrobals Kreativität fließt, wie bei nicht wenigen Gastarbeiterkindern, in den Rap. Einer seiner ersten Tracks trägt den Titel Set Language und ist dreisprachig.
Mic test, mic check, one, two, one, two. Give me the mic, cause to me it seems like most of y'all don't understand the flows that we write. I'm a flowing DVD, it's like set the subtitle Deutschland slang, Shamon, fuck Michael, Shamon, Shamon. Any that you walk in, watch me moonwalking, I'll leave the spot smoking. Yeah, laugh at me, but I'ma hear when y'all joking. Switch the language and leave all of y'all choking like rabbit. But my connects call me bunny. You think that I'm funny, then you don't understand me. Nothing but the money, this is shit that I feel. Hearing bad slang, something like the Euro bill. Make the beamer, European greener. See me, see my, who got the keys to my beamer? You can be wise, but I'm wiser. Wanna battle, just tryzer. I'm not nice, but nicer. Real name, but nicer. Ain't no thing if you don't understand this. Just skip back the track and set language. North, south, east, west. Everybody in the world reps mic test. Ain't no thing if you don't understand this. Just skip back the track and set language. North, south, east, west. Everybody in the world reps mic test. Tezit, tezit, غازي صوت مزيق قطميزيت العربية وها قلت لك أجي أجي أرحك أرواح نهزيدان صوت مزيان غرام قراني محضاني ني مغار خميرة شقاني وضنت القادة بحد مليار ني ناس ماشي شغلي حيد غافي عين ميت عين مليار عين ميت نوض هاندا دي الخارج بس ما نزيد نصور بحاني نشقاني ابن عيسى روح عصمون غدر كيسان علي عما تبرد نواتين كفيزة غارو ليما زينادور غفرانكفورت نوتا تيريفون غال عريش وميقان كاين أشلو وانت ديزن وما قالو قالو أشلو خوالو نمر قدي دوزلو في الشهر مسم من دقبانو إير خون مون كمليون تك مليار نتك بعض نخدم غاري نينا جورجن باي غيرات ميا سريد الرب نيدي كنت سمازيغ وشان دك نشغل وشا بعض خنش خان حاجي أم رخمي فرج بي بيكولا أم رخمي نيتو غاش وين الرب ومتلا وريا للابو يا ما سريد الرب نيدي كنت سمازيغ وشان دك نشغل وشا بعض خنش خان حاجي أم رخمي فرج بي بيكولا أم رخمي نيتو غاش وين الرب ومتلا وريا للابو Weil's so schön ist, werde ich nochmal für euch sprechen. Du hörst richtig, dieser Kanake kann Deutsch sprechen. Und die Härte ist nicht, dass er so gut Deutsch spricht. Viel härter ist das, was neu ist, immer aus Neues ist. Doch du täuschst dich, wenn du denkst, ich bin nur Neusser. Ich bin nur Baneisser, kein Ami, kein Deutscher. Nein, Mann, ich bin der Berber, der Araber. Aus dem Land mit der Sahara, Marokkaner, Nordafrikaner. Spreader, Digitama, bis nach Neues auf dem Lama. Kam er an, weil's ihm zu warm war und ein bisschen arm dran war. Aber ey, besser arm dran als arm ab. Wie cool, dass ich beide Arme hab. Warm up, dann geht's los. Denn ich spucke Floß für jeden hier, aber auch für jeden da. Sag mir nur, was redet ihr? Denn wir bewegen hier. Alle Arten von Menschen sind Kanaken, die connecten. Also Noise Connection. Mic Test, hier werden die Raps übersetzt. Damit auch jeder connect. Die Tracks checkt und connected. Und so wächst die Connection mit Raps, die dich flashen und Texten, die wechseln. Mic Test, hier werden die Raps übersetzt. Damit auch jeder connect. Die Tracks checkt und connected. Und so wächst die Connection mit Raps, die dich flashen und Texten, die wechseln.
Set-Language von Binay Salamrobal aus dem Jahr 2003. Zuerst hätte man denken können, der Sohn eines marokkanischen Gastarbeiters aus Neuss-Weckhofen würde Rapper werden. Es folgen Hip-Hop-Kooperationen mit heute renommierten Interpreten und Produzenten wie Afrop oder Farid Bang. Und auch wenn es gewisse Schnittmengen gibt, fühlt sich Lamrobal heute in der Kunstform Comedy deutlich wohler als im Rap.
Rap war nicht so für mich, boah, dass mir das so viel gegeben hat, wie mir Comedy gegeben hat. Das Feedback von Comedy, ich glaube, wenn man das einmal erlebt, dann gibt dir Rap nicht mehr viel. So, weil Rap ist so, Leute applaudieren oder singen deinen Text mit, aber Comedy ist halt ein Lachen, eine Reaktion, ist keine Entscheidung, sondern man löst etwas in den Menschen aus, worüber die keine Kontrolle haben. So, und das ist schon ein schöneres Feedback und auch die lachenden Gesichter zu sehen, ist auch eine andere Live-Erfahrung.
So könnte man es also als Glücksfall bezeichnen, dass 2007 Babak Hassim und Usama Elias auf ihn aufmerksam wurden, als die beiden Comedians aus Aachen einen Moderator mit Hip-Hop-Hintergrund für eine von ihnen geplante TV-Show namens Fladenbrot suchten.
Fladenbrot wurde dann Rebell-Comedy. Fladenbrot war nur die erste Idee, war so der Arbeitstitel, kann man sagen, von Rebell-Comedy. Ja, es war so der Startschuss eigentlich, der Startschuss davon selber etwas in einer Nische zu machen.
2016 gründen sie das Ensemble Rebell Comedy. Ein wiederkehrendes Thema der gemeinsamen Auftritte sind die rassistischen Vorurteile, mit denen die Mitglieder konfrontiert werden. Anders als damals schon aktiven Comedians mit Migrationshintergrund wie Kaya Jana und Bülent Ceylan geht es Rebell Comedy aber darum, über das Abbilden von Stereotypen hinauszugehen. Ihnen ist es wichtig, ein migrantisches Publikum anzusprechen, das von bisherigen Kulturangeboten noch wenig erreicht wird. Mittlerweile sind sie zu acht und füllen große Hallen. Für Binay Salamrobal sind Rebell-Comedy
die Freunde aus der Schulklasse, die ähnlich waren wie du und noch ein bisschen anders auch. Ne? Nicht immer die eins zu eins die gleichen Interessen, aber so ein Zusammenschluss aus mehreren, die in dieser Bubble betroffen sind. So. Und zusammen ist halt ist cooler als alleine.
Apropos Schulklasse. In einem seiner erfolgreichsten Sketche geht es um einen Elternsprechtag, den Lamrobal mit seinem Vater besuchen muss. In diesem Sketch wird besonders deutlich, inwiefern die Gastarbeiter-Kindergeneration sich in einem Dazwischen der Sprache zurechtfinden muss. Etwa, wenn es um das Übersetzen zwischen Eltern und LehrerInnen geht.
Elternsprechtag ist für uns einfach nur eine Comedy-Show. So, für Araber ist es einfach nur eine Comedy-Show. Ich weiß, für Deutsche, die nehmen das ernst. So. Die gehen dahin als die Anwälte der Kinder. So. Echt, die kommen dahin wie ein Anwalt. Die wollen auch alles genau wissen. So. Was ist mit Manuel los? Hm? Wie sind die Noten? Was steht im Lehrplan? Was nehmen sie dieses Halbjahr noch durch? Die wollen wirklich, die sind wirklich interessiert. Bei uns nicht. Unsere Eltern gehen nur aus einem Grund mit uns zum Elternsprechtag. Und zwar, um uns gemeinsam mit dem Lehrer fertig zu machen. Der Lehrer hat immer recht. Regel Nummer 1. Ey, wie schwer ist das, eine Flasche festzuhalten, bitte? Echt. Genau, unsere Eltern gehen mit uns nur aus einem Grund zum Elternsprechtag, um uns gemeinsam mit dem Lehrer fertig zu machen. Also der Lehrer hat immer recht. Das ist so marokkanische Kultur. Der Lehrer hat immer recht. Also mein Vater, wenn er mit mir zum Elternsprechtag gegangen ist, so, immer auf der Seite des Lehrers. Manchmal gehe ich mit ihm zum Elternsprechtag. Er sitzt nicht neben mir, er sitzt neben dem Lehrer. So. Ich sage, Baba, was ist los? Du musst dich neben mich setzen. Er so, nein, dein Lehrer und ich haben dir was zu sagen. Oder? So best friends mit dem Lehrer. Und ich hatte so in der 7., 8. Klasse hatte ich Probleme in der Schule. Also meine Noten wurden immer schlechter. Ich habe nicht aufgepasst, ein bisschen Scheiße gebaut. Keine großartige Scheiße, sondern ich war einfach auf einmal an Mädchen interessiert. So. Das war genau das Alter. Und auf einmal guckte, boah, die ist voll hübsch bei uns in der Klasse und die ist auch voll hübsch und alles. So war ich. Und meine Klassenlehrerin hat das beobachtet, Frau Wagner. Sie fand das sehr problematisch. Und sie zu mir, Benaisa, ich muss diesen Elternsprechtag auf jeden Fall mit deinem Vater sprechen, weil mein Vater ist ungern gegangen und ich hatte ihn ungern da, ehrlich gesagt. Und sie, wochenlang, der muss kommen und ich überrede ihn wochenlang. Ich so, Baba, Frau Wagner will dich unbedingt sehen, du musst mit Frau Wagner sprechen. Sie sagt jeden Tag, dass du kommen sollst und irgendwann nach 3 Wochen sagt er zu mir, okay, ich komme. Alles klar, wir gehen zum Elternsprechtag und Frau Wagner erklärt mein Vater Folgendes. Herr Lamrobal, ich habe in letzter Zeit sehr viele Probleme mit Benaisa. Er ist ständig unkonzentriert, macht kaum noch Hausaufgaben, ist in der Klasse nur noch mit den Mädels beschäftigt und seine Noten gehen in den Keller. Jetzt kommt mein Vater seine Antwort. Frau Vagina. Frau Vagina, ich weiß ja auch nicht, was ist los mit dieser Junge, hä? Der ist die ganze Zeit mit Mädchen, immer nur mit Mädchen am Telefonieren. Und was sagst du, Frau Vagina? Der geht mit Nutten in den Keller? Hier in Schule? Benessa, du gehst mit Nutten in den Keller? Von wo du hast Geld für Nutten? Du gehst mit Nutten in den Keller? Frau Wagina, der war nicht so. Der war guter Junge. Der war immer zu Hause, immer gute Sachen gemacht. Wir waren immer zu Hause, der war immer beten. Wir sind Muslim. Jeden Freitag, der ist in Moschee gegangen. Jeden Freitag. Jetzt geht nicht mehr. Ich zieh sein Neues, sag Benessa, wenn du Moschee siehst, du musst doch reingehen. Du kannst doch nicht die Muschi vorbeigehen. Sei ein Mann, geh in die Muschi rein. Frau Wagner guckt uns an und versteht die Welt nicht mehr. Sie so, oh mein Gott, wie können die miteinander kommunizieren? Dann stellt sie mein Vater die Frage aller Fragen. Sie so, Herr Lamrobal, sprechen Sie mit Ihrem Sohn zu Hause Deutsch? Mein Vater so, ja, Frau Wagina, ich muss nicht mit dir Deutsch sprechen. Alle meine Kinder, die können die gar kein Marokkanisch. Ich muss nicht mit dir Deutsch sprechen. Warum? Die huren sonst nicht zu. Die huren sonst nicht zu. Frau Wagner voll durcheinander. Sie so, entschuldigen Sie bitte, Herr Lamrobal. Die huren sonst nicht zu. Was ist los, du, Frau Wagina? Du huren sonst auch nicht zu, oder was? Frau Wagner guckt mich an, sie so, Benessa, verstehst du das, wenn dein Vater Deutsch spricht? Und ich bin so 15-jähriger Prol. Ich so, klar, Frau Wagina, natürlich. Es geht um die wichtigen Sachen im Leben, ne? Nutten, Muschis, Hurensöhne, wie überall. Oh mein Gott.
Benessa Lamrobal auf dem Elternsprechtag mit seinem Vater. Dieser Sketch wurde in unterschiedlichen Fassungen mehrere Millionen Mal geklickt. Es folgten Einladungen zu Comedy-Formaten im Fernsehen wie Nightwash, TV Total oder Die Anstalt sowie zwei komplette Solo-Bühnenprogramme. Auch im Jahr 2023 nach Be Nice und Be Nascens spielt in Baba Nice, Lamrobals dritten Bühnenprogramm, wieder sein Vater eine wichtige Rolle. Besser gesagt, sein Bühnenvater.
Leute rufen auf der Straße hinterher, Frau Vagina! Frau Vagina, du musst die Muschi reingehen! Nicht die Muschi vorbeigehen! Du musst die Muschi reingehen! Das ist hart! Und viele fragen mich halt so, ey, wie viel davon ist wahr? Ist das wirklich so passiert? Nein! Einmal meinte einer, habe ich diesen Witz gemacht, einer aus dem Publikum, ey, mach mal keine Witze über deinen Vater! Hast du was über deinen Vater gesagt? Ist das mein Vater, ist nicht deiner? Viele fragen mich, ey, wie viel davon ist wahr? Es ist überspitzt, es ist nicht mein Vater, es ist eigentlich ein Vater. Guck mal, ich habe einen Bühnenvater und ich habe einen echten Vater. Und mein echter Vater und ich, wir freuen uns über den Bühnenvater. Weil nach diesem Elternsprechtag hat er uns einen Mercedes geschenkt.
Ein Spiel mit den Realitätsebenen. Der Bühnenlamrobal berichtet auf der Bühne, wie der scheinbar echte Benaisser und sein scheinbar echter Vater sich über den Bühnenvater unterhalten, eine Kunstfigur.
In meiner Vorstellung ist mein Bühnenvater eigentlich, sieht er aus wie ich, da bin ich das. Weil ich versuche ja halt, den so sehr wiederzuspiegeln, wie es geht, diese Kunstfigur. Und dann sollte die schon so aussehen wie ich, weil sie sollte meine Mimik haben, meine Gestik. Und in meiner Vorstellung bin ich das, also als Schauspieler. So vom Aussehen her. Und ansonsten ist es eine sehr witzige Figur, die halt auch so sich nichts zu Herzen nimmt und einfach sehr über allem steht. Antwortet ja immer on point, ist immer witzig, was er antwortet und das ist nie so eine richtige Opferrolle oder sowas.
So weit, so Meta. Grundsätzlich ist Benessa Lamrobals drittes Bühnenprogramm Baba Nice ein vergleichsweise komplexes Programm. Lamrobal reflektiert seine Arbeit auf der Bühne, Corona sowie deutsche Zeitgeschichte und Migration und den Generationenwechsel innerhalb seiner Familie.
Ich wollte diesmal ein bisschen mehr sagen, wenn ich mir jetzt so mein erstes Programm angucke, das ist ein gutes Ding, so was einen vorstellt, aber es ist halt mehr Haha so und Lachen über Klischees als verarbeiten oder dass da eine richtige Person hintersteckt. Und wenn man das 10 Jahre macht, dann entwickelt man sich, ob man will oder nicht, man entwickelt sich weiter. Also der Charakter ändert sich ein bisschen. Und da dachte ich, okay, ist vielleicht sinnvoll, darüber auch was zu erzählen, weil viele sind jetzt mit mir auch groß geworden. Da sind teilweise Eltern, die mit ihren Kindern zusammenkommen. Und als ich angefangen habe, ging es wirklich nur um meinen Vater. So. Und jetzt, 10 Jahre später, bin ich selber Vater. Da schließt sich so ein Kreis. Der Perspektivwechsel ist auch im wirklichen Leben da.
Dennoch kommt das Publikum mit, weil es eben diese Erfahrungen teilt. Beziehungsweise, weil es weitestgehend aus Schwestern und Brüdern besteht, die alle neben ihm beim Elternsprechtag sitzen könnten. Setzt sich doch der Bühnenvater aus überspitzten Geschichten verschiedener Gastarbeiterväter zusammen. So könnte man den Bühnenvater als eine Fusion, eine Synthese, ein Amalgam aus allen Vätern von denen, die hier im Publikum sitzen, bezeichnen. Naja, fast allen.
Nice. Schön, ey, buntes Publikum, ey. Von überall her. Das ist so ein schöner Anblick, echt, ey. Ihr könnt das nicht sehen. Wirklich sehr hübsch. Ja, nicht alle, aber... Aber es ist echt wirklich sehr gut durchgemischt.
Eine ehrliche Freude für ihn, in der komplett ausverkauften Halle in Wuppertal. Circa 80-90% des Publikums haben einen Migrationshintergrund. Der Geschlechteranteil ist sehr ausgeglichen. Vom Gastarbeiteroper bis zur Fünftklässlerin sind auch so ziemlich alle Generationen vertreten. Das Programm spricht traditionelle Muslime ebenso an wie kommunistische Atheisten. Nach einer fast 3-jährigen Corona-Pause hat Lamrobal vor diesem Publikum wirklich das Gefühl, etwas erreicht zu haben.
Ich bin froh, hier zu sein, echt. Es macht sehr, sehr viel Spaß, jetzt wieder unterwegs zu sein, echt. Das hier ist mein drittes Soloprogramm. Und als Marokkaner in Deutschland haben wir eine Sache zu feiern, die ganz wichtig ist auch. Und zwar ist es 60 Jahre Gastarbeiteranwerbeabkommen zwischen Deutschland und Marokko. Das ist dieses Jahr. Hammer, ne? 60 Jahre. Ich freue mich richtig so. Ich reibe das allen Deutschen, die ich treffe, unter die Nase. Ich so, 60 Jahre, herzlichen Glückwunsch. Wir sind 60 Jahre hier. Und ich erwarte immer so coole Reaktionen. Aber wisst ihr, wie die meisten Deutschen reagieren? War das nicht vorletztes Jahr? Vorletztes? Ich antworte dann immer so. Ich sage immer, nein. Vorletztes Jahr war das mit der Türkei. Ich spreche von Marokko. Marokko ist dieses erfolgreiche Fußballland in Nordafrika. Imagewechsel. I love it. Es ist Hammer. Ey, wir sind bekannt für Fußball. Das ist super. Ey, Imagewechsel. Wisst ihr, wovor wir vorher bekannt waren? Drogendealer. Und unser letztes Ding, das viral gegangen ist, war Domplatte Köln. Wir waren bekannt als Grabscher. Jetzt Imagewechsel. Der beste Fußball kommt momentan aus Marokko. Ey, für mich, ich gebe damit so an. Beste Fußball. Ja, Zeiten ändern sich, ne? Schon seit mehreren Jahren lebt mein Vater wieder in Marokko. Ist schön. Letztes Jahr, als ich erfahren habe, dieses Jahr ist 60-jähriges Gastarbeiter-Anwerbeabkommen, habe ich mit meinem Vater telefoniert. Ich so, Baba, guck mal, nächstes Jahr gibt's was zu feiern. 60 Jahre Gastarbeiter-Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und Marokko. Du gehörst doch dazu. Du warst doch auch einer von diesen Gastarbeitern.
Der so, ja.
Ich so, ja, ist das nicht traurig? Du bist jetzt in Marokko? So aus den Augen, aus dem Sinn. So, du hast 60 Jahre in Deutschland verbracht. Jetzt lebst du da hinten, als ob du Deutschland nicht mehr kennst. Und ehrlich gesagt, mein Vater wusste auch sein ganzes Leben wenig über Deutschland. Weiß wenig über Deutschland, spricht nicht perfekt Deutsch. Weiß wenig über Deutschland. Und andersrum genauso, Deutschland weiß auch sehr wenig über meinen Vater. Die denken immer noch, es ist Türke. Dann habe ich zu meinem Vater gesagt, so, Baba, wir müssen was tun. Guck mal, willst du Deutschland nicht gratulieren oder irgendeine tolle Geste machen, so, weil ich stehe in der Öffentlichkeit. Du kannst was machen. Der so, ja, gute Idee. Ich so, was willst du machen? Ich schreibe einen Brief. Ich so, du kannst nicht schreiben. Er so, ja, aber du kannst schreiben. Ich sage, du schreibst. Dann hat mein Vater mir am Telefon einen Brief diktiert. Er hat mir diktiert, was er Deutschland zu sagen hat zum 60-jährigen Gastarbeiteranwerbeabkommen. Er hat es mir diktiert, ich habe es aufgeschrieben und ich habe es nicht korrigiert. Ich habe es so gelassen, wie es ist. Ich habe den Brief dabei, wollt ihr ihn hören? Ja. Hier ist er. Das ist der Brief von meinem Vater.
an Deutschland zum 60-jährigen Gastarbeiter-Anwerbeabkommen. Hört genau zu. Also, hallo Deutschland. Wie geht's? Lange nicht mehr gesehen, mein alter Freund. War echt schön bei euch. Wetter und Essen nicht so gut, aber dafür Arbeit immer gut. Nach 50 Jahren harter Arbeit, ich hab endlich geschafft, ein Haus in Marokko zu bauen. Hier ist auch schön. Wetter und Essen immer gut, aber Arbeit nicht so gut. Deswegen, Haus ist noch nicht ganz fertig. Muss noch viel gemacht werden. Aber langsam, langsam. Viel ist schon fertig. Kommen Sie mich gerne besuchen. Seien Sie mein Gast. Sie können Fliesen legen. Oder Dachdecken. Vielleicht auch ein bisschen Toilette sauber machen, weil keiner hat Bock. Sie können in meinen Garten schlafen. Ich habe da Zelt für Sie gebaut. Da sind auch andere Gäste aus Holland und Frankreich. Aber kein Problem, Sie können mit denen europäisch sprechen. Aber bitte nicht ins Haus reinkommen und wenn Arbeit fertig ist, du musst wieder nach Hause gehen. Weil 5 Kinder, die wollen noch einziehen. Danke für Arbeit, danke für Gastfreundschaft. PS, ich bin kein Türke.
60 Jahre. Und doch ist es nicht lange her, dass die Erfahrungen der GastarbeiterInnen Teil der deutschen Kultur wurden. Das Gefühl, das die Eltern jahrelang hatten, hier fremd zu sein und die Arbeit machen zu müssen, die kein Deutscher machen will, um genug Geld zu verdienen und endlich wieder nach Hause zurückzukehren. Dieses Gefühl haben viele von ihnen nicht ausgesprochen. Umso befreiender ist es für ihre Kinder, gemeinsam drüber zu lachen.
Also Humor ist so ein Kleber, finde ich, so ein Bindemittel, so, wo die Leute einfach sich verbunden fühlen, weil die merken, hey, wir lachen gerade über das Gleiche.
Man könnte Lamrobals Arbeit mit der eines Übersetzers vergleichen. Das Bindemittel, von dem er spricht, ist ein tiefer liegendes emotionales Verständnis des Gegenübers, das sich über das gemeinsame Lachen einstellt. Um seine Mitmenschen zu verstehen, beobachtet er ihr Verhalten mit enormer Präzision. Die Grundlage dafür, dass er sein Publikum so gut abholt, ist seine Empathie, die sich durch andauernde Perspektivwechsel überträgt.
Ich glaube, weil mein Wir wandert die ganze Zeit. Mein Wir ist manchmal wir Deutsche, mein Wir ist manchmal wir Marokkaner, mein Wir ist manchmal wir Männer und mein Wir ist sogar neuerdings auch wir Frauen. Weil nicht die ganze Zeit aus einer Perspektive erzählt wird und wo sich einer denkt, oh gut, jetzt stehen die ganze Zeit gut da und wir nicht. Mal ist man der Betroffene, mal ist man der Treffende.
Auf diese Weise vermittelt er etwa zwischen Verhaltensweisen von Männern, die er aus Marokko kennt, und einer Deutschlehrerin, die aus dem Urlaub dort zurückkehrt.
Ich habe mal eine Deutschlehrerin getroffen, sie war in Marokko. Ist aus Marokko zurückgekommen und ich wollte wissen, wie sie es fand. Ich so, ey, wie fandest du es in Deutschland? Das war so eine ganz normale Deutschlehrerin, Bio, so blonde Haare, ganz normal. Ich so, ey, wie fandest du es in Marokko? Sie so, ja, ganz toll. Was mich allerdings total gestört und irritiert hat, die Männer gucken alle so lange. Ich so, ey, du bist blond. Natürlich gucken die lange. Die letzten Blonden, die da waren, wollten das Land haben. Hey, aber ich habe verstanden, was sie meinte. Guck mal, gerade für Frauen, ne? Gerade für Frauen kann das sehr bedrohlich wirken, solche Blicke. Aber das ist kein normales Gucken, wie gesagt. Das ist Gaffen, das ist Glotzen. Ich weiß das, weil ich kenne mich damit aus. Die meisten Frauen denken sich wahrscheinlich, wenn die das sehen, was will der? Sind da irgendwelche sexuellen Gedanken hinter, irgendwas Perverses? Ich kann euch beruhigen, da steckt gar nichts Sexuelles hinter. Woher weiß ich das? Ich habe gefragt. Die meisten Menschen, die mich erkennen, sind Marokkaner. Mir ist es in Frankfurt passiert, ich gehe durch die Straßen, ich merke im Augenwinkel, wie mich ein Marokkaner gegenüber der Straßenseite die ganze Zeit anglotzt. Aber so. 15 Minuten, irgendwann hat mir das nicht mehr gepasst. Ich so, ey, was will der? Mich so, ey, Bruder, was denkst du? Er so, jetzt? Ich so, als du mich gesehen hast. Was hast du da gedacht? Ja, so als ich dich gesehen hab, ich hab dich gesehen. Ich so, ja. Und dann? Dann hab ich gedacht, du hast gesehen, dass ich dich gesehen habe. Ich so, ja, und dann komm auf den Punkt. Er so, dann hast du mich unterbrochen, du Missgeburt. Warum?
Manche Erfahrungen lassen sich allerdings selbst mit Humor nicht vermitteln.
Diese Perspektive, von wo aus man den Gag zum Beispiel erzählt oder die Geschichte, aus welchem Schmerz man spricht, das lässt sich nicht so gut übersetzen für Leute, die nicht die gleiche Erfahrung haben. Deswegen ist bei Gags, bei Humor, der Background immer wichtig. So der Common Sense. Also wenn du zum Beispiel einen Gag machst über TikTok und da sitzen Leute, die benutzen TikTok einfach nicht, dann kannst du es nicht übersetzen, dann kommst du an diese Person nicht ran. Und wenn du über Schmerz von Migranten sprichst oder Schmerz von Deutschen auch, dann kannst du diesen Schmerz nicht zu jemandem hin übersetzen, der diese Erfahrung nicht gemacht hat.
Mein Vater hat mich streng erzogen, echt. Also wir, guck mal, die erste Gastarbeitergeneration, wisst ihr, was das Dilemma ist bei uns? Die ersten sind gekommen, die wussten gar nicht, die wussten nichts über Deutschland, die hatten überhaupt gar keine Ahnung. Und wir haben voll schnell Deutsch gelernt und wir haben auch voll schnell deutsche Art gelernt. Wir haben die voll schnell überholt im Diskutieren. Warum, 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 warum? Und wir haben die mit uns diskutiert, mein Vater hat nicht mit mir diskutiert. Also willst du wissen, warum? Kannst du Latsche erklären? Hat die Latsche geliebt. Mein Vater hat mich streng erzogen, aber es ist okay für mich. Es ist jetzt nicht so, dass es für mich schlimm ist oder so. Es ist cool, mit euch kann ich drüber reden, weil es ist gemischtes Publikum. Ich sage, ich habe Schläge von meinem Vater gekriegt. Ihr lacht einfach so. Deutsche denken sich, warum lachen die? Ist doch eigentlich schlimm. Du Herbert, ist das nicht schlimm? Du hast Schläge gekriegt, das ist schon fast Missbrauch. Guck mal, weil manchmal trete ich wirklich vor so Kabarettpublikum, deutsches Publikum auf. Wenn ich da so Sachen sage wie, dann hat mein Vater mich geschlagen. Ich bin der Einzige, der lacht. Scheiße gebaut, Schläge gekriegt, ganz normal. Und nicht nur ich, meine ganze Nachbarschaft. Alle, wir haben angegeben mit Schläge. Oh, ich habe mehr Schläge gekriegt als du. Oh, mein Vater schlägt härter als deiner. Hast du mal seine Hände gesehen? Oh, der arbeitet auf Bau, Junge, der hat solche Hände. Wenn mein Vater dich schlägt, schreit dein Bruder Aua. Guck, wir haben uns immer am Spielplatz getroffen. Wenn einer gekommen ist und gesagt hat, ey, ich habe gestern Schläge gekriegt, dann war unsere Frage immer nur, mit was? Was? Hau raus mit was? Wallah, Bruder, du glaubst nicht. Mein Vater gestern Schrank auf mich geschmissen. Schrank. Ey, ich bin in 3 Wochen aus dem Weg gegangen. Weil ich hatte nichts entgegenzusetzen. So. Erst als mein Vater Waschmaschine auf mich geschmissen hat, dann habe ich ihn wieder angerufen. Aber ist okay. Schläge kriegt von Eltern, normal. Ist easy. Guck mal, mein Vater hat das noch schlimmer als ich. Wenn ich gucke, mein Vater wurde von meinem Großvater großgezogen. Mein Großvater, wow, mega streng, übertrieben. Mein Vater hat Schläge gekriegt mit Stock. Wenn ich das Deutschen erzähle, mein Vater hat Schläge gekriegt mit Stock. Die sind, oh mein Gott. Dein armer Vater. Und er hatte gar keine Freiheiten. Klar hatte der Freiheiten, durfte sich Stock aussuchen.
Nicht nur das Handgreifliche, sondern es kann auch ein extremes Runtermachen sein und das ist alles Gewalt. Boah, das ist schwer, das zu beschreiben, zu sagen, okay, da und da fängt es genau an. Weil es hängt immer davon ab, wie ist die Empfindung von dem Empfänger dieser Botschaft und was ist die Absicht von demjenigen, der agiert, der das macht auch. Will der seinem Kind helfen oder hat er ein Problem mit seinem Ego oder sowas? Die Absichten sind total wichtig. Daran kann man, glaube ich, erkennen, wo Gewalt beginnt. Wir sind in Deutschland groß geworden, also sind wir mit einem deutschen System groß geworden und unsere Eltern sind einfach nicht mehr an uns drangekommen. Wir wollten für alles, für alle Fragen Antworten haben. Die sind aber so groß geworden, dass sie nichts hinterfragt haben, sondern es war so sehr autoritär. Und jetzt kommt dieser Übergang von Eltern in Marokko groß geworden, Kinder aber in Deutschland. Und überholen dich in der Sprache. Und du kannst gar nicht diskutieren. So sprachlich sind dir die Hände gebunden. Und dann ist vielen nichts anderes übrig geblieben, als auf den Tisch zu klopfen oder die Latsche rauszuholen. Ja, aber die Absicht war trotzdem, mein Kind bewahren vor etwas. So, weil es war nie so ein missbrauchende Gewalt, so ich schlag jetzt mein Kind einfach, weil ich das selber brauche, sondern es war, ich weiß nicht mehr weiter und deswegen sind viele von uns so groß geworden und die meisten verübeln das den Eltern auch nicht.
Lamrubal wohnt mittlerweile mit seiner Frau und seinen zwei Kindern wieder in Neuss. Der Vater schon längst wieder in Marokko.
Er ist ja schon einige Jahre jetzt dort. Also durch den Abstand, das kennen wahrscheinlich viele, dass man viel mehr telefoniert, wenn man so weit auseinander ist. Und für mich, ich bin ja so aufgewachsen, dass mein Vater immer davon gesprochen hat, wieder zurückzugehen. Das war sein ganzes Leben, war das so. Und wir haben ja auch mitgekriegt, wie er das Haus in Marokko gebaut hat. Und das war die ganze Zeit dieser Plan zurück. Und jetzt?
Jetzt kommt er nur noch ab und zu nach Deutschland. Ein gewichtiger Grund, die medizinische Versorgung sei hier besser als in Marokko.
Ich habe meinen Vater einmal gefragt, warum vertraust du den marokkanischen Ärzten nicht? Dann hat er mir gesagt, der so, ich erzähl dir, warum kannst du auf Bühne erzählen? Also da war ein Mann, der hat Schnupfen gehabt in Marokko. Der hat Schnupfen gehabt, seine Nase war die ganze Zeit am Laufen. Dann ist er zum marokkanischen Arzt gegangen, hat er zum marokkanischen Arzt gesagt, ey, meine Nase läuft die ganze Zeit, ich will so sauber machen, aber ganze Zeit Tempo, ich habe keinen Bock mehr, kannst du was machen? Marokkanischer Arzt, ja, kein Problem, wir müssen aber Vollnarkose machen. Macht Vollnarkose, Typ wacht auf, geht zum Spiegel, hat er dem die Nase andersrum dran gemacht, dass die Löcher oben sind. Der rennt rum, der so, hey, eigentlich ganz gut. Ich brauch kein Tempo mehr. Aber wisst ihr, was das Problem war? Auf einmal hat es angefangen zu regnen. Wasser in seine Nase rein. Der zurück zu dem marokkanischen Arzt, der so, hey, guck mal, ja, du hast das Problem gelöst. Ich brauch keine Tempos mehr. Aber jetzt, ich habe andere Probleme. Wenn draußen regnet, Wasser kommt in meine Nase. Der so, ah, kein Problem. Wir machen nochmal Vollnarkose. Nochmal Vollnarkose gemacht. Er wacht auf, geht zum Spiegel. Was hat der marokkanische Arzt gemacht? Hat ihm die Ohren aboperiert und so drüber, damit da kein Wasser reinfällt. Das ist mein Vaters Definition von marokkanischen Ärzten.
Trotz der geografischen Distanz zwischen ihnen beiden, zwischen Rheinland und Marokko, führt Lamrubal sich seinem Vater nun, da dieser wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt ist, in vielen Momenten besonders nahe.
Ich freue mich natürlich für ihn. Und auf der anderen Seite verstehe ich jetzt in meiner Situation erst, wie es für ihn damals war. Also was Vatersein überhaupt bedeutet. Das verstehe ich jetzt erst. Und dadurch ist auch noch mal ein bisschen mehr Nähe. Weil oft ruft er mich an und dann so, wie geht's? Was ist denn auch? Die Kleine hat wieder Fieber. Mein Sohn kann nicht in den Kindergarten oder sowas. Und dann sagt er, ja, siehst du? Dann ist immer so dieses, er guckt so erhaben da drauf und weiß, okay, jetzt siehst du, was ich die ganze Zeit meinte.
Und was der Vater da meinte, das kriegt der Sohn, wie so viele Eltern, besonders hart während der Pandemie zu spüren.
14 Tage Quarantäne, 14 Tage. Ich war schon 7 Tage zu Hause. Jetzt bin ich 21 Tage am Stück zu Hause. Ich war noch nie 21 Tage am Stück zu Hause. Es gab Zeiten, da hatte ich nicht mal 21 Tage ein Zuhause. 21 Tage. 21 Tage. Ey, für mich erstmal, man muss wissen, das hier ist mein Job. Das ist das, was ich mache. Wie gesagt, ich fahre nach Nürnberg, nach Zürich, bin 2-3 Tage auf der Bühne und dann komme ich nach Hause. Und wer wartet überhaupt zu Hause auf mich? Zu Hause wartet auf mich meine wundervolle Ehefrau, meine 5-jährige Tochter und mein 2-jähriger Sohn. Und es ist immer das Gleiche, wenn ich nach Hause komme. Immer die gleiche Prozedur. Ich war 2-3 Tage, habe irgendwo gespielt, komm zu Hause rein, ich mache die Tür auf, meine wundervolle Frau begrüßt mich immer gleich. Ich mache die Tür auf, sie kommt auf mich zu und das Erste, was sie zu mir sagt, ist, die Kinder haben mich verrückt gemacht! Ich kann nicht mehr! Nimm deine Kinder und lass mich endlich in Ruhe! Ich kann nicht mehr! Hau ab! Und dadurch, dass ich so viel unterwegs bin, checke ich das gar nicht. Ich gucke meine Kinder an und denke mir, warum, die sind doch mal süß. Was machen die denn großartig? Ich wäre gerne jeden Tag mit denen. Ey, 21 Tage am Stück zu Hause. 21 Tage. Mit der gleichen Familie. Guck mal, ich sage euch ganz ehrlich, ich liebe meine Frau 10-mal mehr als vorher. 1000-mal mehr als vorher. Ich habe vorher einfach gar nicht gecheckt, was das für ein Job ist. Alter, Mutter ist der heftigste Job aller Zeiten. Du kommst gar nicht dran. Es ist krass. Du kannst keine Krankmeldung abgeben. Die scheißen drauf. Du kannst keinen Urlaub nehmen. Du musst jeden Tag funktionieren. Guck, wenn du mich vor diesen 21 Tagen, wenn du mich gefragt hast, was macht deine Frau eigentlich vom Beruf, dann habe ich immer gesagt, gar nichts. Oder meine Frau ist nur Hausfrau. Wenn du mich jetzt fragst, was macht deine Frau vom Beruf, meine Frau ist Hausprofessor. Hauskönigin. Hauspräsident. Ey, es ist der heftigste Job aller Zeiten. Weil, ey, guck mal, ganz, ganz fair gesagt, scheiß auf Vatertag, mach noch einen Muttertag. Weil, ey. ...21 Tage zu Hause, plötzlich merke ich, meine Kinder haben Probleme. Ja, die haben nicht meine Probleme, die haben Kinderprobleme in einer Kinderwelt. Aber alle, die Kinder haben, werden das bestätigen. Für Kinder ist jedes Problem Weltuntergang. Die kleinste Kleinigkeit. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Guck mal, in diesen 21 Tagen, ich gebe euch ein Beispiel. Eines Tages komme ich vom Schlafzimmer ins Esszimmer. Im Esszimmer sitzt meine 5-jährige Tochter am Esstisch, weint. Weint nicht so normal. Weint, als ob die Welt untergegangen ist. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe Angst gekriegt. Dicke Halsschlagader. Tränen nicht am Fließen, am Schießen. Ich habe direkt Angst gekriegt. Ich so, was ist das? Ich hole so Regenschirm raus. Ich so, was ist los mit dir? Dann kennt ihr dieses Weinen, wenn du kein Wort mehr rauskriegst. Ich so, was ist mit dir? Die so, das geht. Ich so, atme! Atme! Das geht. So was für ein geiler Beat. Das geht. Ich so, atme! Sag mir, was los ist. Ich so, das Ketchup soll nicht dahin, das soll dahin! Ey, das ist dein Problem. Ketchup an der falschen Stelle. Deswegen. Plötzlich höre ich, wie aus meinem Mund die gleichen Sätze kommen, die mein Vater zu mir gesagt hat. 1:1. Sieh zu mir, das Ketchup soll nicht dahin, das soll dahin. Und ich, sei froh, dass du Ketchup hast. Sei froh, dass du Ketchup hast. Als wir klein waren, wir wussten nicht mal, was Ketchup ist. Wir hatten kein Ketchup. Wir hatten nicht mal Tomaten. Wir haben Kartoffeln gegessen, eine Kartoffel haben wir als Tomate verkleidet. Guck mal, ob du willst oder nicht, ne? Ob ihr wollt oder nicht. Ihr werdet eure Eltern, wenn ihr Eltern werdet. Ihr werdet eure Eltern. Weil ich sehe sehr viele junge Leute hier im Publikum, die sich wahrscheinlich denken, wenn ich später mal Kinder habe, ich werde die anders erziehen als meine Eltern mich. Halt's mal. Du wirst sie genauso erziehen. Du wirst deine Eltern.
Der Bühnenvater, er ist wieder da. Aber er ist auf einmal der Bühnenbeneißer. Zugegeben, wenn das mal nicht eine sehr universelle Erfahrung ist, die eigenen Kinder in der eigenen Kindererziehung wiederzuerkennen. Und klar, Wiedererkennen ist ein starkes, unmittelbares Gefühl. Es kann überraschen, schockieren und, etwa in Form eines Running Gags oder eines unerwarteten Wiederaufgreifens eines früheren Fadens, dem sogenannten Callback, natürlich auch zum Lachen bringen. Andere Szene, anderes Kind.
Ich gehe mit meinem Sohn auf den Spielplatz. Ich gehe mit meinem Sohn, egal was für ein Wetter. Vorgestern waren wir auf dem Spielplatz. Wir gehen immer auf den gleichen Spielplatz. Es ist so ein Spielplatz, wo er nicht selbstständig auf die Rutsche kommt. Ich muss ihn immer hochtragen, draufsetzen und dann rutscht er runter. Weil die erste Stufe ist so übertrieben. Das ist eine komische Rutsche. Muss man sich so verdienen. Das ist das. Ist aber immer voll der schöne Moment, weil wenn ich ihn so hochtrage, dann ist das immer so unser Moment. Und vorgestern ist etwas passiert, das vergisst du als Vater nicht. Das ist einfach einer der schönsten Momente in meinem Leben. Vorgestern hat er zum ersten Mal in seinem Leben einen ganzen Satz gesagt. Und ich so, oh, er kann sprechen. Yeah! Es war so ein schöner Moment. Ich nehme ihn hoch so, will ihn auf diese Rutsche setzen. Er guckt mich mit so großen Augen an. Ich gucke ihn an. Er kommt so ganz nah an mein Gesicht. Und dann sagt er zu mir, Baba, ich hab dich gesehen.
Ist man also verdammt, so zu werden wie die eigenen Eltern? Wird der Sohn auch ein schlimmer Glotzer werden? Kann man nichts dagegen tun? Ja und nein, sagt Lamrubal.
Ich glaube, das ist so unbewusst, wie man aufwächst, Sachen, die einen prägen, Und man merkt die selber nicht. Erst wenn man selber Kinder hat, merkt man, okay, denkt man darüber nach, warum spreche ich dieses Verbot jetzt überhaupt aus? Oder warum stört mich, dass das Kind das jetzt macht? Und dann spiegelt man das wieder und merkt, ja, das war bei mir auch so. Man weiß eigentlich gar nicht genau, warum, aber das sind so die Werte, die man von den Eltern gelernt hat und nicht hinterfragt hat auch. Gut, wenn man es reflektiert und versteht, ich glaube, das ist so das Allererste, die Erkenntnis und das Hinterfragen, so, ey, Moment mal, warum ist mir das jetzt überhaupt so wichtig? Warum möchte ich denn jetzt überhaupt, dass mein Kind so aufwächst? Und wenn man dann rausfindet, hey, weil das bei mir auch so war, dann merkt man, okay, das ist kein wirklicher Grund. Dann kann man anfangen zu gucken, okay, wie wichtig ist das wirklich? Da findet die Änderung dann statt. Da ist dann, okay, braucht mein Kind das oder braucht es das nicht? Ist das wichtig für ihr oder sein Leben? Und da finden viele Änderungen statt, auch bei mir mit meinen Kindern.
Es geht also um die Reflexion von Generation zu Generation. Vater zu werden wirft einen zurück in die Zeit der eigenen Kindheit. Man erkennt sich wieder im eigenen Kind. Nur ist man nun selbst der Erwachsene. Aber wollte man den eigenen Kindern gegenüber nicht ganz anders werden als die eigenen Eltern? Es reicht also nicht, die Muster zu erkennen. Man muss sie auch verstehen, um sie zu durchbrechen und einen Unterschied zu machen. Soweit die abstrakte Erkenntnis über Kindererziehung. Wiedererkennen findet auf so vielen Ebenen statt. Und sich mit seinen Eltern zu vergleichen, muss ja auch nicht damit enden, dass man sich mit ihnen gleichsetzt. Einen Unterschied machen in jedem Fall auch der Ort und vor allem die andere Zeit, an dem und in der man aufgewachsen ist. Gemeinsam in den 80ern und 90ern in Neuss aufgewachsen zu sein etwa, ist ein Kleber, der ziemlich gut hält. An dieser Stelle kann Wiedererkennen auch ein sehr schönes, fast schon nostalgisches Gefühl hervorrufen. Und so beschließt Benaissa Lamrubal sein drittes Programm mit einer Reminiszenz an seine Jugend, an seine bis dato nicht weiter verfolgte Hip-Hopper-Karriere. Und so wandert auch sein Wir wieder zu allen Angehörigen seiner Generation. Zu all jenen, die im Zweifel auch mehr Zeilen von Tupac rezitieren können als Koran suchen. Die Premiere von Baba Nice geht über in eine Party. Eine ohne Türsteher, der migrantisch aussehende Jungs wieder nach Hause schickt. Benaissa Lamrubals Humor ist inklusiv.
Okay, gib ihm! This is how we do it. Hey!
Comedian Benaissa Lamrubal. Der Kleber der postmigrantischen Gesellschaft. Ein Porträt von Kolja Unger. Redaktion Fabian Elsässer und Kerstin Janser.
This is how we do it. It's Friday night and I feel alright. The party's here on the west side. So I reach for my 40 and I turn it up. A designated driver, take the keys to my truck. Hit the shark cause I'm faded. Honey's on the street, say Bonnie, oh, I made it. It feels so good in my hood tonight. Hey, the summertime turns and the guys in Kanai. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid for my song. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear your party say, come on. I'm kind of buzzed and it's all because this is how we do it. Wupata does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, got much flavor. This is how we do it. Hey, let's flip the track, bring the old school back. Hey, hey, come on. I'm kind of buzzed and it's all because this is how we do it. Wupata does it like nobody does. This is how we do it. To all my neighbors, got much flavor. Hey, let's flip the track, bring the old school back. Bist du bereit, Bruder? Let's go! Ey!
Und weil's so schön ist, werde ich nochmal für euch rappen. Du hörst richtig, dieser Kanake kann Deutsch sprechen. Und die Härte ist nicht, dass er so gut Deutsch spricht. Viel härter ist das, was neu ist, immer aus Neuss ist. Doch du täuschst dich, wenn du denkst, ich bin nur Neusser. Ich bin nur Banaisser, kein Ami, kein Deutscher, nein, Mann. Ich bin der Berber, der Araber aus dem Land mit der Sahara, Marokkaner, Nordafrika. Spät uns auf Gitarre, bis nach Neuss auf dem Lama. Kam er an, weil's ihn zu warm war und ein bisschen arm dran war. Aber ey, besser arm dran als arm ab. Wie cool, dass ich beide Arme hab. Warm up, dann geht's los. Denn ich spucke Floß für jeden hier, aber auch für jeden da. Sag mir nur, was redet ihr? Denn wir bewegen hier alle Art von Menschen. Sind Kanaken, die connecten, also neues Connection. Keine Bahn,
and it's all because this is how we do it. Wuppertal does it like nobody does. This is how we do it. to all my neighbors, you got much favor.
This is how we do it.
Hey, let's flip the track, bring the old school back. Nochmal. I'm kinda buzzing, it's all because
this is how we do it.
Wuppertal does it like nobody does.
Wuppertal!
Mach mal leer, Wuppertal, let's go!